Ja, vielen Dank, liebe Frau Ullmann, für diese überaus freundliche Vorstellung. Ich kann nur ergänzen, ich habe auch in einem SFB promoviert, 177. Also das ist, kann man sehen, wie weit man in einem einer Lebensspanne gekommen ist, von 177 bis 1285. Aber Gott sei Dank hält das Leben ja auch ein bisschen mehr bereit als SFBs. Trotzdem habe ich mich natürlich direkt zu Hause gefühlt, Impfprojekt durch die Ankündigung und so. Man hat ja so einen gemeinsamen Sprech. Und von daher freut es mich besonders. Es hat mich auch schon ein bisschen allerdings zum Nachdenken gebracht. Was soll ich hier machen? Als Mitglieder eines SFB sind Sie neugierig auf das konzeptuelle Gesamtgebäude. Als Fachwissenschaftler erwarten Sie vielleicht weniger luftige allgemeine Überschriften und Ankündigungen als ein wenig harte Ware, präzises Handwerkszeug. Und Sie haben es ja gesagt, wir sind noch am Anfang, da kann ich nur begrenzt mit aufwarten. Ganz verzichten will ich natürlich auch nicht drauf. Also ich habe mich entschieden, Ihnen so ein bisschen so ein Triptychon zu bieten, allgemeine konzeptuelle Vorstellung des SFBs, dann Reformationszeit als Angelpunkt unserer Forschung, nicht nur der Forschung in unserem Teilprojekt, sondern auch in einigen weiteren Teilprojekten, um so ein bisschen den allgemeinen Fragehorizont vorzustellen und schließlich, um etwas Fleisch an den Knochen zu bringen, eine kleine Mikrostudie zum Erzgebirge. Also man könnte sagen, vielleicht für jeden etwas, vielleicht ist es auch ein schlechter Kompromiss, wir werden sehen. Beginnen wir also mit dem Konzept Invektivität. Wenn Frau Ullmann als Sprecherin des SFB 980 ihren Forschungsverbund vorstellt, so habe ich im Podcast gesehen, dann beginnt sie zum Beispiel mit dem Rekurs auf Michel Foucault und Aristoteles. Wenn ich unseren SFB präsentiere, dann benutze ich auch Donald Trump als Aufhänger. Nun hoffe ich nicht, dass diese Namen für den tatsächlichen Unterschied in der intellektuellen Fallhöhe unserer beiden Unternehmungen steht. Aber ganz offenkundig bilden die extremen Erscheinungsformen gegenwärtiger Politik und Kultur, personifiziert von den zahlreichen populistischen Gestalten und Bewegungen, ein wichtiges Antriebsmoment für unsere Fragestellung. Dass unser Projekt in einer Universitätsstadt angesiedelt ist, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, die als Pegida-Bühne fungiert, ist nicht ganz zufällig. Allerdings ist das Projekt ein bisschen älter als Pegida, also die Ursprünge des Projektes. Ähnliches ließe sich vom Medienumbruch des 21. Jahrhunderts sagen. Im Internet, in den sozialen Medien sind Hassreden und Schmährituale zu einer bislang unbekannten Virulenz gelangt. Und unser Verbund und viele seiner Teilprojekte haben ganz stark einen Gegenwartsbezug. Auf der anderen Seite waren es nicht ganz von ungefähr historisch arbeitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die vor einigen Jahren über das Thema nachzudenken begannen, und zwar gerade solche, die sich mit der sogenannten Vormoderne beschäftigen, also mit der Zeit von der Antike bis zur frühen Neuzeit. Mich persönlich, das klang ja schon an, haben einschlägige Forschung bereits seit Jahrzehnten beschäftigt, im Kontext etwa von Beleidigungsfällen vor Gericht oder in meinen Forschungen zur Gotteslästerung, die bis zu meiner Habil-Schrift zurückreichen, und da beschäftige ich mich gerade wieder mit diesem Thema, möchte aber diesmal sozusagen die Gotteslästerung von der Antike bis zur Gegenwart in den Blick nehmen. Also insofern ist die Verschränkung von gegenwartsbezogenen und historisch arbeitenden Projekten bei uns ein konstitutives Merkmal. Der Erfahrungsraum vergangener, mehr oder weniger fremder Epochen und Kulturen soll produktiv als Vergleichspotenzial für die Gegenwartsanalyse genutzt werden. Übergreifende Gemeinsamkeiten rücken so ebenso in den Blick wie epochetypische Besonderheiten. Vielleicht kann sogar der interepochal und interdisziplinär ausgerichtete vergleichende Blick auch gängige Epochennarrative in Frage stellen. Das ist sozusagen die positive Lesart, dass das manchmal auch Reibungen bietet, die Sie vielleicht nicht so haben in Ihrem SFB, können Sie sich vorstellen, aber es sind doch eher produktive Reibungen. Wer sich schon länger mit einschlägigen Themen beschäftigt, ob historisch oder gegenwartsbezogen, der weiß um die beachtliche Breite der Theorien, Konzepte und Methoden, die bei der Erforschung von Schmähungen und Herabsetzungen helfen können. Gerade die historisch arbeitenden Disziplinen setzen sich seit Jahrzehnten mit Ehre, Scham, Schande in der Geschichte auseinander. weder gelehrte Polemiken noch populäre Schmähschriften, weder ritualisierte Duelle noch religiöse Disputationen sind esoterische Randthemen der Forschung. Zunehmend werden auch in den historischen Wissenschaften dabei Konzepte aus der Linguistik, der Sprachphilosophie und anderer systematischer Fächer rezipiert, oft im Anschluss an die Sprechakttheorie von Austin verbunden, etwa mit den Namen Judith Butler oder auch Lann-Hornscheid. Derartige Fragestellungen provozieren fast unweigerlich die kritische Anfrage an unseren SFB, warum dann Invektivität, dieses artifizielle Wortgetüm? Warum rücken wir alle herabsetzende, diskriminierenden, exkludierenden Kommunikationsakte unter das Dach eines solchen begrifflichen Kunstwortes? Die Antwort, und das ist der zweite zentrale Punkt, wir glauben, dass es nützlich ist, weil damit Phänomene in einen gemeinsamen analytischen Horizont gestellt werden, die bislang lediglich verstreut, fragmentarisch und mit einem heterogenen Spektrum von Konzepten erfasst wurden. Von der herabsetzenden Unhöflichkeit über Schmähungen, Lästerungen, Beleidigungen bis hin zur Hassrede und zur verbalen oder symbolischen Gewalt. Die potenzielle Gemeinsamkeit all dieser Phänomene besteht zunächst einmal darin, invektive Kommunikationsakte darzustellen. Dabei verleugnen wir nicht die Vielfalt von rechtlichen Definitionen, rhetorischen Traditionen, literarischen Formbestimmungen, mit deren Hilfe diese sprachlichen und symbolischen Akte herkömmlicherweise kartiert werden. Beleidigung, Schmähung, Satire, Parodie, Kritik, Polemik und was noch alles mehr man da nennen könnte. Im Gegenteil, diese Vielfalt bleibt natürlich ein wertvolles Werkzeug der Analyse und gibt Hinweise auf das jeweilige Verständnis von Akteuren und Interpreten. Um schärfer sehen und besser vergleichen zu können, bedarf es allerdings nach unserer Überzeugung zunächst der Distanzierung von diesen eingefahrenen begrifflichen Mustern. Als gemeinsame Eigenschaft, eben als invektive Qualität, erscheint uns, dass in allen genannten Fällen mittels verbaler und nonverbaler Kommunikationsakte Bewertungen von Personen und Gruppen vorgenommen werden und dass diese Bewertungen geeignet sind, ihre soziale Position negativ zu verändern, sie zu diskriminieren und gegebenenfalls auszuschließen. Dass natürlich damit verbunden auch oft positive soziale Positionsveränderungen verbunden sein können, Gruppenbildung, Aufwertung ist damit sozusagen ja, implizit mit beschrieben. Bewusst überschreiten wir mit dieser Terminologie den klassischen Bedeutungsgehalt der Invektiva Oratio als intentionaler und artifizieller Schmährede. Denn es soll drittens das Missverständnis vermieden werden, als läge der Schlüssel zur Bedeutung der einzelnen Invektiven in den Handlungsmotiven der Akteure oder in den gesprochenen Schmähworten selbst beschlossen. Entscheidend erscheint uns vielmehr, wie eine Vielzahl von Akteuren in einem komplexen sozialen Kontext und möglicherweise in langen Kommunikations- und Interaktionsketten über die möglichen Bedeutungen dieser Kommunikationsakte verhandeln und welche Bedeutungen im Zug dieser Verhandlungen generiert werden. Invektivität realisiert sich idealtypisch und modellhaft gesprochen im Kraftfeld einer triadischen Konstellation von Invektierenden, Invektierten und Publikum, wobei sich diese Triade in der Realität wiederum in eine Vielzahl von Akteuren aufspalten kann. Und Fußnote, die Triade gerät, glaube ich, zunehmend unter kritischem Beschuss in den Diskussionen, weil das Verhältnis einer nützlichen Modell und einer unterkomplexen Reduktion immer mehr sozusagen auf die kritische Seite rutscht in den Diskussionen. Aber wir müssen ja auch Dynamik in unseren SFBs kreieren. Mal gucken. Also, aber pointiert zugespitzt postulieren wir nicht, der isolierte Kommunikationsakt selbst steht im Mittelpunkt, sondern die Anschlusskommunikation rückt in den Fokus der Analyse. In diesem Sinn lässt sich viertens das Reflexivwerden von Invektivität auf produktive Weise organisch in die Analyse integrieren. Dieses Reflexivwerden beginnt nicht erst auf der Ebene des wissenschaftlichen Nachdenkens, sondern ist unmittelbar Teil der jeweiligen sozialen Praxis und beeinflusst diese wiederum. Ob sich ein Sprecher in die rhetorische Tradition der Vituperatio einordnet, ob er seine Schrift als sachliche Kritik oder zumindest sachbezogene Polemik versteht oder aber ob sie von den Gegnern als unbillige Schmährede juristisch verfolgt wird, stets geht es hier um Behauptungen über die invektive Qualität von Äußerungen beziehungsweise über deren Legitimität oder Legitimierbarkeit. Eine Steigerungsmöglichkeit besteht darin, das Invektive selbst zum Thema von invektiv geladener Kommunikation zu machen. Eine solche Thematisierung kann dann strategisch als Konfliktressource genutzt werden, um eine Herabsetzung zu behaupten oder im Gegenteil eben zu bestreiten. Solche meta-invektive Thematisierung, wie unser ehemaliger linguistischer Mitstreiter Joachim Schalott geprägt hat, diesen Begriff, also die meta-invektive Thematisierung des Invektiven, scheint in der Gegenwart, etwa im Kontext identitätspolitischer Debatten über soziale Lagen, über Gender, ethnische Zuschreibung, dramatisch zugenommen zu haben. Es wäre allerdings voreilig, hier eine epochentypische Besonderheit zu diagnostizieren, wie am Ende des Vortrags deutlich werden wird. Invektiven lassen sich fünftens näher bestimmen als performative Sprechakte, die ihre Prägekraft sowohl auf der kognitiv-argumentativen als auch auf der affektiven Ebene entfalten. Der performative Charakter invektiver Kommunikation lässt sich gut im Anschluss an die bereits kurz angesprochene Sprechakttheorie erläutern. Sprache ist eben nicht nur Mitteilung, sondern zugleich auch Handlung meistens. Im Fall von Invektivität wahrgenommen oder zugeschrieben, eine Handlung, die auf Herabsetzung zielt. Invektive Kommunikationsakte sind dabei angesiedelt in einem Spannungsfeld von hoher Typisierung einerseits, großer Variabilität andererseits. Schimpfworte und Schmähgesten sind oft stark stereotypisiert und besitzen einen rituellen Charakter bis hin zur körperlichen Habitualisierung, ebenso mit Erwiderungs- und Überbietungshandlungen. Der Soziologe Erwin Goffman hat aus einer interaktionistischen Perspektive eindrücklich die rituellen Formen beschrieben, mit denen Akteure stets bemüht sind, ihr Gesicht, ihr Face zu wahren, Bedrohungen abzuwenden und nach einer Verletzung seine Wiederherstellung zu betreiben. Der Erfolg dieser Bemühungen zur Verteidigung des Face ist aber gleichzeitig in hohem Maß variabel, abhängig ebenso von der konkreten Ausgestaltung der Kommunikation wie von der Position des Sprechenden, der Billigung des Publikums, des sozialen Kontextes und vieler anderer Faktoren mehr. Keine Äußerung, so zeigt sich auch hier, ist als solche verletzend. Entscheidend sind die jeweiligen Umstände, innerhalb derer sich eine invektive Äußerung als Ereignis konkret realisiert. Immer sind Invektiven eingebunden in den multidimensionalen Verweisungszusammenhang von Inszenierung, Aufführung, Korporalität und Wahrnehmung, der die invektive Triade jeweils konkret konstituiert. Die idealtypische Unterscheidung nun zwischen dem Mitteilungs- und dem Handlungsaspekt eines kommunikativen Akts darf nicht in Gefahr laufen, unter der Hand eine reale Trennung der beiden Aspekte anzunehmen. Vielmehr ist von einer engen Verknüpfung beider auszugehen. Bezogen auf Invektivität bedeutet das konkret, dass die invektive Kommunikationsmodalität auch stets die Inhaltsebene beeinflusst. Religiöse oder auch wissenschaftliche Wahrheiten erlangen oft erst in der invektiven Zuspitzung gegen Kontrahenten ihre höchste Präzision und den Status etablierter Allgemeingültigkeit. Das könnte eine These sein, die im Kontext ihrer wissenshistorischen Arbeiten von besonderem Interesse ist, aber sie ist, da will ich direkt zurückrudern, sicherlich vorerst in unseren Arbeiten nicht viel mehr als ein Postulat und eine Arbeitshypothese. Den Bogen von der performativen zur emotionalen Dimension von Invektivität zu schlagen, liegt nahe. Gerade die Eindringlichkeit, die Penetranz und die Unmittelbarkeit invektiver Äußerungen speist sich sehr stark aus ihrer Affektivität. Dass symbolische Kommunikation, insbesondere kollektive Rituale, starke Gefühle erwecken können und wollen, gehört seit Durkheim zu den Gemeinplätzen sozialwissenschaftlicher und historischer Forschung, wobei freilich dieser Punkt bis in die jüngste Vergangenheit hinein eher als eine Art von Blackbox behandelt worden ist. Ich selber habe eigentlich jahrzehntelang immer propagiert, Gefühle in der Arbeit des Historikers, das klammern wir mal ein. So, das ist auch ein generationstypisches Ding, also man sieht, man lernt auch im höheren Alter noch was dazu und ohne die Gefühle kann man, glaube ich, Invektivität schlecht konzeptualisieren und insofern ist das ein wichtiger Aspekt unserer Forschung. Von der affektiven, emotionalen Dimension von Invektivität lässt sich sehr gut sechstens der Bogen zum Problem der Gewalt schlagen. Das genaue Verhältnis von Sprache und Gewalt ist heftig umstritten, auch in unseren eigenen Reihen. So postulieren einige sprachwissenschaftliche Ansätze die genuine Gewalthaftigkeit jeglicher sprachlicher Benennung nach dem Motto Sprache ist Gewalt. Andere Autoren betonen zum eher die Tatsache, dass die Gewalt, die durch sprachliche Herabsetzung ausgeübt wird, einem physischen Angriff in nichts nachstehe, dass etwa das Erniedrigungspotenzial einer Ohrfeige virulenter sei als ihr Potenzial zur physischen Verletzung, konzidieren aber doch bedeutende Unterschiede. Einer dieser Unterschiede besteht eben, glaube ich, genau darin, dass bei physischer Gewalt man sehr viel stärker vom Akt selber ausgehen kann und feststellen kann, liegt Gewalt vor oder nicht, also blutet es zum Beispiel oder nicht, während eben die verbale Gewalt, die Invektive erst in der Reaktion, in der Bewertung durch Adressaten, Publikum tatsächlich ihre Bedeutung entfaltet. Andererseits kann man, wenn man mit Trutz von Trotha Gewalt als eine Jedermannsressource bezeichnet, das für Invektivität noch in gesteigertem Maße in Anschlag bringen. Buchstäblich jede und jeder kann Invektiven zum Einsatz bringen, gleich wie arm oder schwach sie bzw. er ist. Beim Einsatz von physischer Gewalt sieht das schon anders aus. Freilich wird sich auch der Erfolg des Einsatzes von Invektiven je nach sozialem Status, nach den Fähigkeiten, den möglichen Sprechlizenzen, dem situativen Kontext und der Reaktion der Kontrahenten stark unterscheiden. Die Beschäftigung mit Invektivität ist, das ist mit all diesen Bemerkungen schon angedeutet, kein Selbstzweck. Unsere Aufmerksamkeit gilt deshalb siebtens wesentlich den von Invektiven ausgehenden Effekten für die jeweilige soziale Ordnung bzw. für gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Wandel. Wirken sie destruierend und chaotisierend, dynamisierend oder blockierend oder sogar stabilisierend für die jeweiligen politischen, sozialen und kulturellen Ordnungsfigurationen. Besondere Betonung verdient in diesem Zusammenhang das produktive Potenzial des Invektiven. Seine gemeinschaftsbildende Kraft wird über ihre zweifellos virulente Destruktivität in der Diskriminierung und Ausgrenzung des bzw. der anderen leicht vergessen. Das gilt für kleine Gruppen, für moderne Subkulturen, ebenso wie für die vormodernen Eliten, etwa die Humanisten der Renaissance. Und das lässt sich ebenso für größere soziale Milieus oder sogar für ganze Gesellschaften oder Nationen aufzeigen, die im Medium des Invektiven jenseits abstrakter Zugehörigkeiten den Affekt gemeinschaftlicher Zusammengehörigkeit pflegen können. So kann eine tatsächliche oder gefühlte Mehrheit der Bevölkerung als Schmähgemeinschaft gegenüber dem Fremden, Ausländern, Migranten, Islam gleichsam zu sich selber finden. Soweit also einige sehr allgemeine Bemerkungen zu unserem Konzept. Damit komme ich zum zweiten Punkt, zur Konstituierung von Öffentlichkeit in der Reformationszeit. Diese Epoche des rasanten Medienumbruchs bietet sich als ein naheliegendes Untersuchungs- und Vergleichsfeld für unseren SFB an. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass gleich mehrere Projekte hier angesiedelt sind. Das Humanismusprojekt vom Kollegen Israel, das germanistische Teilprojekt von der Kollegin Münkler, auch das kunsthistorische Teilprojekt vom Kollegen Müller hat Bezüge. Und ich rede jetzt über das Teilprojekt, was ich zusammen mit Alexander Kästner leite. Also eine strategisch gelungene Mittelachse unseres SFB. Die Genese ist natürlich viel weniger rational, als das jetzt hier erscheint, aber es sieht eigentlich unglaublich gut geplant aus. Man darf ja unter SFB-Kollegen auch schon mal solche Wahrnehmungen machen. Nicht erst seit dem Lutherjahr 2017 hat die Reformationsforschung einen fast beängstigenden Grad an Ausdifferenzierung erreicht. Und ich gebe Ihnen in den Folgenden jetzt in dem Mittelteil einfach ein paar Fußnoten zum nur mitlesen, damit ich nicht als sozusagen völliger Drahtseilakt hier erscheine, sondern auch ein bisschen deutlich wird, worauf ich mich beziehe. Insbesondere die Rolle des Schmähredners Martin Luther, der wortgewaltig alle möglichen Gegner von Papisten über die Täufer und Schwärmer bis hin zu den aufständischen Bauern und Juden herabsetzte, wird zunehmend heiß und durchaus kontrovers diskutiert. Aber für diesen Vortrag soll und will ich ja unser Teilprojekt in den Mittelpunkt stellen, und das setzt ganz bewusst nicht bei einer Person an oder bei einer Schrift oder bei einer Schriftgattung, worauf eben die Mehrzahl der Forschung zielt. Also die sind sehr stark auf solche Einzelfänomene, sage ich das mal, es soll nicht so negativ klingen, konzentriert. Einzig Peter Matheson hat in einem jetzt 20 Jahre alten Buch versucht, da so eine Zusammenschau zu machen. Das ist ein in Deutschland viel zu wenig bekannter Entwurf eigentlich. Bei uns soll die frühneuzeitliche Öffentlichkeit im Mittelpunkt stehen. Wie konstituierte sich, so die zentrale Leitfrage, diese Öffentlichkeit in der Reformationszeit, und was sind ihre Erscheinungsformen und Dynamiken und welches besondere Profil zeichnete sie aus? Da gibt es natürlich einen in Deutschland immer wieder zitierten Ansatzpunkt, einen kurzen Aufsatz von Rainer Wohlfall aus dem Jahr 84. Er skizzierte darin diese reformatorische Öffentlichkeit als eine überregionale und zugleich Sozialgruppen- und Standesdenken überwindende Kommunikationssituation. Wohlfalls Beitrag birgt bis heute Potenziale für die Forschung, wobei allerdings einige zeitbedingte Verkürzungen kritisch zu diskutieren sind. Das betrifft vor allem seine Referenz auf das Konzept der bürgerlichen Öffentlichkeit, das Jürgen Habermas in seinem Strukturwandel der Öffentlichkeit aus dem Jahr 61 entwickelt hatte und demgegenüber die reformatorische Öffentlichkeit fast zwangsläufig als eine Art vormoderner Kümmerform erscheinen muss. Ohne hier in die Details gehen zu können, erscheint eine solche Überdramatisierung der Differenzen, diese Differenzen bestehen zweifellos, das hat auch die Begriffsgeschichte deutlich gezeigt, ist diese Überdramatisierung heute überholt. Mit der neueren Forschung ist festzuhalten, dass eine analytisch offenere Kategorie von Öffentlichkeit bessere Möglichkeiten eröffnet. In einem weiteren Sinn kann man Öffentlichkeit als eine für möglichst viele Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten zugängliche Sphäre definieren, wo intensiv über gemeinsame Angelegenheiten kommuniziert wird, ob sie die Literatur, die Politik oder eben auch die Religion betreffen. Als ein wichtiges Bestimmungsmerkmal dieser Öffentlichkeit wären zum Beispiel ihre medialen Erscheinungsformen zu untersuchen. Hier könnte man dann wieder den Anschluss an Wohlfall finden, der für seine reformatorische Öffentlichkeit das komplexe Zusammenwirken verschiedener Medien von Sprechen, Hören, Schauen, Lesen, Diskussion und Aktion betont hatte. Das war zu Wohlfahrtszeiten eigentlich vor allen Dingen programmatischer Blick in die Zukunft. In den letzten Jahrzehnten hat sich eigentlich die Debatte sehr viel stärker auf diesen medialen Aspekt konzentriert. Johannes Burckhardt, eines der wichtigsten sozusagen zusammenfassenden Werke in dem Zusammenhang, hat herausgestellt, dass es sich vor allem um eine druckgestützte Öffentlichkeit gehandelt habe. Für ihn ist das Geheimnis der reformatorischen Öffentlichkeit zweierlei. Einerseits die Entdeckung der meinungsbildenden Kraft, vor allem der Flugschriften, zum anderen und eng damit zusammenhängend die in der Heiligen Schrift geborgene Offenbarung Gottes. Man könnte etwas zugespitzt vielleicht von einem doppelten Sola Scriptura-Prinzip sprechen, bei dem der Inhalt der theologischen Botschaft kongenial zur medialen Vermittlung gewesen sei. Ganz ähnlich, neuerer Entwurf, sieht Rudolf Schlögel die spezifische Ereignishaftigkeit der Reformation von zwei Faktoren getragen, von ihrer Theologie und von ihren medialen Erscheinungsformen. Die Veränderung des epistemischen Status der Theologie habe darin bestanden, dass sie nun zur Vergegenwärtigung des in der Schrift verfügbaren Gotteswortes geworden sei. Zitat, aus Denkoperationen wurden performative Akte, aus Theologen, Prediger und Propheten, die zu Zeugen des Wortes wurden und daraus ihren Wahrheitsanspruch schöpften. Zitat Ende. Bei Schlögel ist es ganz zentral, die Stadt als eine Vergesellschaftung unter Anwesenden, in der das Ereignis Reformation stattfand, allerdings unter den Bedingungen eben der expandierenden Gutenberg-Galaxis. Anders als in den älteren kirchenhistorischen Entwürfen, etwa von Bernd Möller oder Dickens, vorgezeichnet, geht Schlögl nicht von einer Art wesenhafter Konvergenz zwischen bürgerlicher Stadtverfassung und theologischer Botschaft aus, bei der etwa das städtische Bürgertum zu einer ihm angemessenen Form von Religion gefunden habe. Vielmehr rekonstruiert er die spezifische mediale Ausprägung der Öffentlichkeit in der Reformationszeit. Dabei konstituierte sich das Medienereignis Reformation, so seine zentrale These, unter engem Bezug auf die städtische Anwesenheitsgesellschaft, blieben die neueren Druckerzeugnisse stets an die theatralische Performativität spektakulärer Aktionen zurückgebunden. Diese Performativität war den damaligen Städten gleichsam in ihre soziale und politische DNA eingeschrieben, die, wie die einschlägigen Forschungen in den letzten Jahrzehnten gezeigt haben, vom Pulsschlag ritueller Inszenierungen beherrscht wurden, Ratswahlen, Prozessionen, Herrschereinzüge bis hin zu den Protestaktionen, die ihrerseits wieder stark rituelle Züge trugen. So wurde die Stadt, oder besser gesagt wurden die vielen Städte, so nochmal Schlögl, mit ihren interaktionszentrierten Formen der Vergesellschaftung und einer auf der Logik der Performance basierenden Reproduktion sozialer Ordnung zu einem perfekten Resonanzraum für die Erschütterung des Bestehenden im Modus des Konflikts und der Transgression. Eine angemessene Analyse der frühneuzeitlichen Öffentlichkeit in der Reformationszeit muss einerseits die genannten Faktoren, auch die Verknüpfung der Medien, ernst nehmen, was forschungspraktisch bisher kaum getan wurde. Also die Interaktionsebene und die Ebene der Druckmedien müssen in ihren Verschränkungen untersucht werden. Das ist bisher in der Forschungspraxis eigentlich immer eher postuliert als getan worden. Und andererseits muss gerade angesichts der Betonung der performativen Dimension unserer Auffassung nach die Analyse über die bisher genannten Aspekte hinausgreifen und neben den verschiedenen Akteuren und Ausprägungen von Kommunikationsprozessen auch deren sprachlich-symbolische Modi in den Blick nehmen. Die Frage also, wie kommuniziert wurde. Und das ist im Grunde der doppelte Ansatzpunkt unseres Projektes. Mediale Verschränkung und sozusagen inhaltliche Modi der Kommunikation. Und da kommt natürlich nun jetzt die Invektivität ins Spiel, die vielleicht schon länger bestehende Ansätze in der Forschung zusammenführen kann. Bisher wurde in der Forschung vor allen Dingen agiert, wenn es um solche Inhalte ging, mit Begriffen wie Propaganda oder Polemik. Eine Kritik an den problematischen Implikationen dieser und anderer Begriffe muss ich mir hier aus Zeitgründen sparen. Bekannt, auch sozusagen pionierhaft Bob Scribners Arbeit, wo der Propagandabegriff schon im Titel aufscheint. In unserem SFB-Teilprojekt soll also die mögliche Prägekraft des Invektiven für eine Kommunikationsgeschichte der Reformation bzw. für die Entfaltung der frühneuzeitlichen Öffentlichkeit im Zentrum stehen. Dabei gehen wir von der These aus, dass dem Invektiven insgesamt eine Vernetzungskraft und ein Dynamisierungspotenzial innewohnt, das es uns erlaubt, auch intermediale Bezüge besser nachzeichnen zu können. Und die Verflechtung raumzeitlich zunächst getrennt erscheinender Arenen, Praktiken, Akteure auf eine neue Weise zu erfassen. Das Geheimnis der reformatorischen Öffentlichkeit, um die bereits zitierte Formulierung Johannes Burckhardts abzuwandeln, offenbart sich aus dieser Perspektive, wiederum zugespitzt formuliert, auf eine besondere Weise im Modus der Invektivität. Invektive Kommunikation konnte in diesem Zusammenhang vielfältige Funktionen erfüllen. Sie mochte das Reflexivwerden einer Konfliktkonstellation begünstigen, intellektuelle und theologische Positionen schärfen, Schwachstellen des Gegners offenlegen und umgekehrt die eigenen Anhänger mit großer emotionaler Durchschlagskraft mobilisieren. Bei der Verkündigung von Gottes Wort ging es ja um nichts weniger als um die Wahrheit und der invektive Modus war ein überaus geeignetes Mittel, diese Wahrheit manifest werden zu lassen. Inhalt und Form, so eine der Ausgangspunkte unserer Überlegung, müssen hier eng zusammengedacht werden, wenn man die Frage beantworten will, welche Ideen und Formulierungen eigentlich massenwirksam gezündet haben, um eine Formulierung von Mark Edwards aufzugreifen. Wir glauben, dass eine systematische Erforschung der invektiven Erscheinungsformen und Effekte der reformatorischen Öffentlichkeit ein beachtliches Innovationspotenzial entfalten kann. Ein Beispiel, das Kommunikationsverhalten von bzw. zwischen Gelehrten und Laien betreffend. Wir setzen heute meist selbstverständlich voraus, und das tut die Literatur bis in die jüngste Vergangenheit, dass rüde, herabsetzende und schmähende Umgangsformen in die Sphäre einer Volkskultur gehört, dass sie dort angesiedelt sind, während sich die Gelehrten eines feineren Tons befleißigen. Wenn das überhaupt stimmt, dann ist das vermutlich eher ein Erbe der Aufklärung. In der Reformationszeit dagegen, so legen erste Beobachtungen nahe, war es gerade umgekehrt. In den Streitschriften des Reuchlin-Pfefferkorn-Streites der 1510er Jahre, den die verfeindeten Humanistenfraktionen zum Teil in lateinischer, zum Teil in deutscher Sprache austrugen, gingen die Kontrahenten hemmungslos mit kriminalisierenden und entmenschlichenden Metaphern aufeinander los und scheuten auch vor Fäkalsprache nicht zurück. Grobianismus und Volkstümlichkeit blühten also ausgerechnet da, wo die Gelehrten unter sich blieben. Adressierten sie in volkssprachlichen Texten die Massen, dann wählten sie ihre Worte sorgsamer und sparten eher mit Invektiven, mit der vielleicht bezeichnenden Ausnahme allerdings von Martin Luther. Das nur sozusagen ein kurzer allgemeiner Aspekt, aber jenseits dieser allgemeinen Überlegung will ich nun im dritten und letzten Teil ein konkretes Beispiel herausgreifen und etwas genauer anschauen, nämlich Buchholz 1524. Im Juli oder Anfang August 1524 ereignete sich in der erzgebirgischen Bergstadt Buchholz ein denkwürdiges Spektakel. Eine große Zahl von Bergknappen und anderen jungen Leuten veranstaltete eine Spottprozession durch die Stadt, um die kurz vorher erfolgte Heiligsprechung des Bischofs Benno von Meißen lächerlich zu machen. Auch über den zeitlichen Abstand von fast 500 Jahren hinweg vermitteln die Berichte einen guten Eindruck von der Komik der Situation. Die jugendlichen Akteure hatten sich als Kleriker und Gelehrte verkleidet, Badehüte und Hanfsiebe dienten als Barette, dass man sehe, wie es geistliche Gelehrten wären. Der das liturgische Geschehen bestimmende Bischof wurde mangels Perlen und Edelsteinen, wie es ironisch heißt, in einen Strohmantel gehüllt, hielt einen Krummstab in der Hand und trug als Mitra auf dem Kopf eine Fischreuse. Dem Prozessionszug voran gingen mit Fiedel- und Lautenspielern Musiker mit sehr profanen Instrumenten. Als Fahnen wurden alte, faule Fußtücher umhergetragen. Das Weihwasser wurde in einem Fischkessel aufbewahrt und Mistgabeln fungierten als Kerzenersatz. Ein Brettspiel ersetzte das Gesangbuch. Die Heiltümer selbst, normalerweise in silbernen oder goldenen Behältnissen geborgen, wurden in alten Getreidebehältern transportiert. Über ihnen, so der Bericht, wölbte sich ein schöner Himmel von einem beschissen Grastuch. So ausgestattet führte der Prozessionszug zu einem alten Bergwerksschacht, wo die Beteiligten die Gebeine Bischof Bennos erhoben, und zwar mit großem Ernst und Andacht, dass man sich mocht starr gelacht haben. Grund der Heiterkeit mochte nicht zuletzt die Zusammensetzung der Gebeine gewesen sein. Sie trugen nämlich, Zitat, einen Rosskopf, einen Kinnbacken von einer Kuh, zwei Rossbein. Diese trugen sie auf einer Misttrage, zugedeckt mit Mist und alten Pelzflecken, weil die Gulden und Seidenstück nicht da waren, zum Marktplatz. Hier trat der Bischof vor, hielt eine schöne Predigt und verkündete das Heiligtum. O lieben Andächtigen, seht, das ist der heiligen Arschbacken des lieben Chorschülers zu Meißen, St. Benno. Danach verkündete er den Ablass und mahnte die Anwesenden, dem Heiligen zu opfern. Mitsamt einem Stuhl wurde er auf die Misttrage gehoben und unter Gesang zu einer offenen Wasserleitung getragen und dort mit allen Utensilien hineingeworfen. Die Träger erlitten seine Träger erlitten das gleiche Schicksal. Soweit eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse oder des Berichts. Für einen Historiker der Invektivität stellt das natürlich ein schönes Beispiel dar. Das ist leicht zu sehen, ein dankbares Analyseobjekt. Lange vorbei sind die Zeiten, als eine stark auf theologische Streitfragen fixierte Forschung ein solches Ereignis eher suspekt fand. Johannes Kirsch schrieb 1911 von einer Komödie gemeinster Art. Und auch der ökonomische Reduktionismus einer marxistischen Forschung, die sich nicht lange mit diesen Oberflächenphänomenen aufhielt und das Ganze schlichtweg als Ausdruck der sich radikalisierenden sozialen Bewegung der Bergarbeiterschaft interpretierte, wie Gustav Laube 1975, befriedigt heute nicht mehr. Schon kurz nach Laube bahnte sich eine neue historisch-anthropologische Sichtweise der Buchholzer Ereignisse an, dass sie als Ausdruck eines volkstümlichen karnevalesken Rituals der Verspottung und Entweihung interpretierte und in eine Reihe ähnlicher Vorfälle einordnete. Das ist das Verdienst des eben schon erwähnten australischen Historikers Bob Scribner. Und diese Sichtweise eröffnete neue Möglichkeiten für das Verständnis anderer Rituale der frühen Reformation, einschließlich der Interpretation der berühmten Bannandrohungsbullenverbrennung durch Martin Luther in Wittenberg. Man kann einige berechtigte Kritik an diesen Interpretationen von Scribner anbringen, die Zurechnung zur Volkskultur oder die Vorstellung, es gibt da so ein festes Set von karnevalesken Riten. So bleibt doch der zentrale Befund gültig, dass es sich bei der Buchholzer Spottprozession um ein Ritual handelte, bei dem zentrale Glaubens- und Praxiselemente der Papstkirche, Heiligenerhebung, Reliquienkult und Ablass angegriffen wurden. Mit dem Mittel der Parodie, der Transformation eines festen Kanons von Verhaltensweisen ins komisch-spöttische, wurde der Heiligenkult der Lächerlichkeit preisgegeben. Kostbare Gewänder und Stoffe wurden durch alte Lumpen ersetzt, Reliquien der Heiligen durch ein Sammelsurium von Tierknochen und so weiter. Mit der übermütigen Wassertaufe aller Beteiligten wurde der Profanierung die Krone aufgesetzt. Aus einer Erhebung Bennos wurde eine Erniedrigung und alles vorgeblich Heiligen. Ja, mehr noch, im Ritual der Erniedrigung deutet sich die Geringschätzung der Bedeutung des Rituals selbst an, ein Zug des Antiritualismus, der der Reformation durchaus eigen werden sollte. Soweit, so gut. Aber in dieser Interpretation fehlen einige zentrale Facetten. Denn in viel stärkerem Maß, als es bisher wahrgenommen wurde, handelt es sich bei der Buchholzer Spottprozession um ein im Druck stilisiertes Medienereignis, bei dem auf verschiedenen Ebenen der Aspekt der Invektivität eine zentrale Rolle spielt. Oder anders gesagt, die invektive Qualität der Prozession liegt nicht allein in ihrem Charakter als verspottendes und herabwürdigendes Ritual, sondern auch oder sogar vielleicht vor allem in ihrer medialen Stilisierung und Vervielfältigung. Um diese Tatsache richtig würdigen zu können, müssen wir uns zunächst kurz des Kontextes bzw. der Vorgeschichte vergewissern. Die Prozession bildet, ich habe es schon angedeutet, den Schlussakt einer umfassenden Kontroverse im Anschluss an die Kanonisierung Bennos von Meißen im Mai 1523. An ihrem Beginn stand eine breite Werbekampagne für den neuen Heiligenkult durch den Meißner Bischof und vor allem den sächsischen Herzog Georg. Mit Druck der Kanonisationsbulle und offenen Briefen an verschiedenste Herrschaftsträger im Reich wurde die päpstliche Approbation für den Benno-Kult bekannt gemacht, sowie eine besondere Erhebung für den 16. Juni 1524, den Tag des Heiligen, in Meißen angekündigt. Offenkundig in Sorge um die Reaktion der Reformationsanhänger in Kursachsen verband der Herzog die Aufforderung zur Bekanntmachung von Kanonisation und Fest an den sächsischen Kurfürsten mit der Bitte, dass solchem Anschlag nicht Schmähe oder Lästerung zugefügt werde, wie jetzt leider gewöhnlich geschieht. Martin Luther kündigte in einem Brief vom 4. April 24 sogleich eine Reaktion an. Auch wenn der Aushang Tag und Nacht mit bewaffneter Hand bewacht werden würde, so fügte er spöttisch an, würde er nicht vor Schmähungen bewahrt werden können. Offenbar um ein effektives Timing bemüht, hielt der Reformator seine Flugschrift wieder den neuen Abgott und alten Teufel, der in Meißen soll erhoben werden, bis in die ersten Junitage zurück und platzierte sie dann in unmittelbarem zeitlichen Vorfeld der Bennofeier. So war die größtmöglichste Wirkung garantiert und zugleich eine umfassende Reaktion von altgläubiger Seite unmöglich gemacht. Der Erfolg gab ihm recht, die Schrift erschien kurz hintereinander in 3 Ausgaben, binnen kurzem gab es 7 Nachdrucke. Dagegen hielten 3 Erwiderungen aus dem altgläubigen Lager, allesamt dem albertinischen Herzog Georg nahestehend und allesamt hochinvektiv. Wenn man etwa Titel wie den von Paul Bachmann im Abt von Altzelle liest, der wieder das wild geifernde Eberschwein Luthern wütete. Ich beschränke mich aber hier auf den Schlussakkord, auf die Schilderung der Buchholzer Ereignisse. Denn auch die Spottprozession im Erzgebirge wurde nämlich zu einem überregionalen Medienereignis. Vorausgeschickt sei aber, dass es sich dabei lediglich um einen Baustein handelt für die Analyse eines viel größeren Interaktions- und Kommunikationsprozesses, der im Dresdner Projekt zurzeit aufgearbeitet wird. Dazu gehören neben den erwähnten Flugschriften Kontroversen um die Heiligenerhebung, vor allen Dingen bei den Literaturwissenschaftlern, ein breites Netz von lokalen und regionalen Schmähaktivitäten in den beiden jungen und durch den Bergbau dynamisch wachsenden Städten Annaberg und Buchholz. Diese lagen in unmittelbarer Nachbarschaft, die beiden Hauptkirchen St. Annen bzw. St. Katharinen, waren keine 1500 Meter Luftlinie voneinander entfernt. Beide gehörten aber zu unterschiedlichen Linien des sächsisch-wettinischen Herrscherhauses. Annaberg war albertinisch, Buchholz dagegen ernestinisch und öffnete sich früher der Reformation. Die Reihe handschriftlicher Pasquille, die insbesondere in Annaberg 1523 und 24 verfasst und unter die Leute gebracht wurden, sind deshalb für beide Orte aufschlussreich. Drohend wurden darin nicht nur Franziskaner und Dominikaner mit Hilfe eines breiten Repertoires antiklerikaler Stereotype und antijüdischer Metaphern angegriffen oder auch als Gotteslästerer geschmäht, sondern zugleich wurde der weltlichen Obrigkeit unverhohlen mit Umsturz gedroht. Da ist so ein Ausschnitt mit so einer Spottzeichnung, mit so einem Tierkopf darauf. Das ist alles noch nicht so richtig ausgewertet, ist aber sehr vielversprechend. Ich will mich aber auf den Bericht über die Buchholzer Spottprozession beschränken. Der Bericht ist in 3 verschiedenen leicht abweichenden Ausgaben an 3 unterschiedlichen Orten gedruckt worden. Erstausgabe bei Hans Luft in Wittenberg kam im Zeitraum von Ende Juli bis Anfang Oktober 24 heraus. Kurz darauf erschien in Speyer eine 2. ebenfalls auf 24 datierte Ausgabe. Diese wiederum diente als Vorlage für einen weiteren, vermutlich ebenfalls noch im gleichen Jahr erschienenen Druck, der in Straßburg produziert wurde. Also sozusagen Sachsen, ein sächsisches Ereignis, wandert durchaus auch vom Druckort her gesehen nach Südwesten. Den Kern des Textes stellt ein Augenzeugenbericht über die Spottprozession dar, der aus der Feder von Friedrich Mykonius stammt. Dieser aus einem Annaberger Kloster geflohene Franziskaner und Lutheranhänger hatte im Juli und August in Buchholz gepredigt, bevor er eine Pfarrstelle in Gotha übernahm. Sein Bericht ist auch in einer handschriftlichen Fassung überliefert, was einen Vergleich zwischen der Ursprungsfassung und den Druckversionen möglich macht. Dieser Vergleich zeigt nun sehr schnell, dass der Text im Druck gravierend verändert worden war. Nicht nur, dass an vielen Stellen des Textes neutrale Formulierungen ins Positive gewendet wurden, aus »Sie machten eine Prozession« wird »Sie machten eine herrliche, löbliche Prozession«, oder dass eine deutlich kritische Wendung, wie diejenige, man habe Bischof Benno mit seltsamen, lächerlichen Possen erhoben, ersetzt wurde durch eine Erhebung eben, ich habe es schon zitiert, mit großem Ernst und Andacht, dass man sich mocht gar starr gelacht haben. Vor allem wurde der distanzierende Gestus von Mykonius am Anfang seines Briefes eliminiert. Er wolle von dem Ereignis berichten, wiewohl es mir nicht gefällt. Die gravierendste Veränderung zwischen handschriftlicher Überlieferung und den Drucken bezog sich auf das Ende der Prozession. Nach der Druckversion waren es einige erschrockene Bürger, die noch schwach im Glauben waren, die den Bergvogt als den Leiter der lokalen Bergverwaltung zum Einschreiten gegen die Darbietung veranlassten. In Wirklichkeit aber war es Mykonius selbst gewesen, eben nicht nur Augenzeuge, sondern besorgter Prediger, der den Anstoß gab. Es erschraken aber mit mir etliche verschiedene Christen und deswegen kam ich zum Bergvogt und bat ihn, dass er sie heißen möge, aufzuhören, damit nicht unsere Nachbarn glauben könnten, das Ganze wäre auf meine Initiative, Befehl oder Predigt geschehen. So jetzt mal eine leicht modernisierte Fassung dieses Zitats. Während der Augenzeuge Mykonius somit eine zumindest ambivalente Haltung zur Spottprozession einnahm, wurde deine Darstellung durch Weglassungen, Umdeutungen und dramatisierende Einschübe in den gedruckten Berichten zur Stellungnahme eines Sympathisanten. Diese Tendenz verstärkte sich in der dritten Druckfassung noch weiter, während in der Wittenberger Ausgabe mit dem Original noch davon die Rede ist, es sei ein sehr großer Haufe Hauer, also Bergwerkshauer und jungen Pöbels zusammengekommen, wurde der negativ konnotierte Pöbel spätestens in der Straßburger Ausgabe durch junges Volk ersetzt. Diese positive Stilisierung hatte offenkundig Erfolg, denn es prägte die zeitgenössische reformatorische Öffentlichkeit ebenso wie die nachfolgende Historiografie. Die Flugblätter schufen eine ganz eigene Wirklichkeit, der notabene auch die geschichtswissenschaftliche Analyse Rechnung tragen muss. Zu dieser Wirklichkeitskonstruktion gehören nicht nur sinnendende Eingriffe in den Augenzeugenbericht, sondern ebenso seine spezifische Rahmung durch vorangestellte und nachfolgende Zusätze. Vorgeschaltet, und die spielten eigentlich in der bisherigen Historiografie überhaupt keine Rolle, vorgeschaltet ist dem Bericht der Brief eines mit den Initialen JN versehenen Mannes an seinen Freund N, einen Bürger zu Kostnitz, also zu Konstanz. Bei dem Schreiber könnte es sich um den aus Zwickau stammenden Wittenberger Theologiestudenten Johannes Neander handeln, beim Adressaten um den Konstanzer Ratsschreiber Jörg Vögeli. Vögeli arbeitete damals gerade an einer Chronik und der Schreiber gab an, dazu Material liefern zu wollen. In unserem Zusammenhang ist vor allem bedeutsam, dass die Rahmung des Augenzeugenberichts weitere Möglichkeit zur invektiven Offensive gegen die Altgläubigen eröffnet. Dieser Bericht spielt auf die reichspolitischen Hintergründe an, wenn er darauf hinweist, der albertinische Herzog Georg, ein strikter Anhänger des alten Glaubens, habe in seinem Land das Wormser Edikt gegen Luther anschlagen lassen. Das gab ihm Gelegenheit, den päpstlichen Nuntius Aleander als ränkeschmiedenden Urheber des antilutherischen kaiserlichen Mandats zu benennen. Dieses, so der Verfasser, habe ein welscher Bube gedichtet in Latein und ist danach böse genug verdeutscht worden. Der Grund hierfür wird gleich mitgeliefert, denn Aleander habe sich zu Worms hören lassen, wie man sagt, er wollte zurichten, dass sich die deutschen Säue selbst untereinander sollten erwürgen. Kritik an der Papstkirche wird hier also im Gewand von Anprangerung eines blutdürstigen welschen Süppchens geübt. Da der Verfasser seine Leser durch die Verwendung des Kollektivplurals wir als eben jene von Aleander mit einer dehumanisierenden Tiermetapher geschmähten Deutschen anspricht, geht damit zugleich die Handlungsaufforderung einher, auf diese Invektive angemessen zu reagieren. Doch damit nicht genug, dehnt der Verfasser seine Kritik noch auf jene deutschen Fürsten und Bischöfe aus, die häufig Lust haben, Zitat, ihre Untertanen zu plagen. Die Herrscherkritik an Kaiser und Fürsten, die eigentlich Friede und Sicherheit im Land bewahren sollten, dagegen aber allererst selbst Aufruhr gebieten und anrichten und Erlaubnis geben, allen Frieden und alle Sicherheit zu zerbrechen, ist eindeutig und scharf. Sie wird begleitet von der interessanten Bitte um göttliche Gnade und Einsicht für unseren Fürsten. Weil diesem könnte es bei mangelnder Einsicht vielleicht bald aufs Armbrust geregnet haben. Das ist eine verklausulierte, aber doch unmissverständliche Drohung an den albertinischen Herzog Georg. Und sie erhält ihre Wucht nicht zuletzt durch den wir beforschen im Kontext auch die Hans-Wurst-Kontroverse, muss ich zu meiner Rechtfertigung sagen, aber hier ist sie nicht drin im Text. Also die Drohung an die Adresse von Herzog Georg erhält ihre Wucht nicht zuletzt durch den Kontext, den Bericht über die Spottprozession. Zum Arsenal invektiver Kommunikationsmittel, letzter Punkt, die am Beispiel der Buchholzer Flugschrift zu besichtigen sind, gehört schließlich nicht nur subtile Anspielungen, grobe Schmähungen und gewaltträchtige Drohungen, sondern auch das, was wir eben meta-invektive Thematisierung nennen. Wenn im Kontext invektiver Kommunikation diese Invektivität selbst zum Thema gemacht wird, ist das in der Regel keineswegs ein Hinweis auf Reue oder gar Mäßigung. Vielmehr wird diese Thematisierung meist als strategische Ressource im Konfliktaustrag dienstbar gemacht und so auch in diesem Fall. Zunächst scheint es bereits die Bergknappen selbst gewesen zu sein, die sich, so schon der Augenzeugenbericht des Mykonius, gegen die Intervention des Bergvogtes zur Wehr setzen, indem sie ihre Aktion gleichsam meta-invektiv rechtfertigen. Zitat: Ei, wollen denn die Papisten nicht aufhören, so gröblich und unverschämt zu narren? Warum sollte man dann nicht ihrer Narrheit närrisch spotten? Der Verfasser der Flugschrift lässt es dabei nicht bewenden, sondern spiegelt diese Operation noch einmal, gleichsam eine Ebene höher, im Urteil auswärtiger Beobachter. In einer Gesellschaft habe er nämlich jemanden fragen hören: Nun ratet, also urteilt alle, welche haben des Benno am ärgsten gespottet, die zu Meißen mit ihrer Erhebung der Gebeine oder die im Buchholz? Die Antwort fällt natürlich eindeutig aus: Die Meißen hätten den ärgsten Spott getrieben, denn das im Buchholz ist ein Schimpf und Scherz, der niemand geschadet hat. Aber die zu Meißen haben mit Ernst gespottet und viele Leute ums Geld gebracht. Das komme auch in der Kritik etlicher Adliger gegenüber den Meißener Domherren zum Ausdruck, sie seien allzu durstig gewesen mit ihrem Affenspiel. Schließlich müssten die Anhänger der Erhebung doch selbst bekennen, sie wüssten nicht, an welchem Ort Bischof Benno wirklich begraben liege. Mit solchen ungewissen Sachen den Leuten das Maul aufzusperren, das ist ein ernstlicher, schändlicher Spott, so das Fazit. Wir haben es also insgesamt in einem doppelten Sinn mit einem invektiven Kommunikationsakt zu tun. Einmal mit einer Spottprozession, die zentrale Elemente des alten Glaubens rituell verhöhnt. Den richtigen Spin aber bekommt diese Aktion andererseits erst durch die mediale Überlieferung und Zuspitzung, indem der rituelle Spott einerseits positiv bewertet wird, andererseits medial gleichsam gedoppelt und reflexiv überhöht wird. Natürlich besitzt die ganze Angelegenheit auch eine manifest sozialgeschichtliche Dimension. Das Buchholzer Ritual erscheint als eine Aktion des gemeinen Mannes. Und im ursprünglichen Bericht des Mykonius ist durchaus noch eine gewisse soziale Distanz zu den Jugendlichen und Bergknappen spürbar. Die Rahmung, ob fiktiv oder real, inszeniert das Ganze als eine Gelehrtenkorrespondenz, die allerdings der rituellen Schmähung der Buchholzer noch einige weitere Invektiven hinzufügt und gleichzeitig eine ebenfalls sehr invektive Rechtfertigung für die Herabsetzung gibt. Ja, damit bin ich mit meiner Blütenlese und meinem Triptych schon am Ende und freue mich auf Fragen und Bemerkungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus